herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich die wunderbare Hebamme Jana Friedrich bei mir zu Gast. Vielleicht kennst du sie schon von ihrem Blog mit dem Namen Hebammenblog, der wirklich ganz, ganz tolle Artikel hat zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Also alles rund um die Zeit des Elternwerdens. Jana war schon öfter bei mir zu Gast, vielleicht hast du sie auch schon kennengelernt, auch in meinem Kurs kommt sie ein bisschen vor und sie ist wirklich eine wunderbare Gesprächspartnerin und hat sich unter anderem spezialisiert auf Zwillingsschwangerschaften und die Begleitung von Eltern, die eben Zwillinge erwarten oder eben dann auch im Wochenbett Zwillinge haben. Wir sprechen heute also über die Besonderheiten einer Zwillingsschwangerschaft und auch darüber, wie so eine Geburt abläuft von Zwillingen. Und ich glaube, selbst wenn du keine Zwillinge erwartest, kann diese Podcast-Folge für dich wirklich spannend sein. Du kannst uns, wie immer oder wie meistens bei meinen Interviews auch zusehen, zum Beispiel auf Spotify gibt es auch ein Video oder auch auf YouTube. Und ich wünsche dir ganz viele neue, tolle Erkenntnisse für dich. Hallo liebe Jana. Ich freue mich riesig, dass du wieder bei mir zu Gast bist. Du bist eine meiner Lieblings-Interviewpartnerinnen, muss ich gestehen.
Bin sehr gerne hier, danke.
Ja, wir sprechen heute über ein spannendes Thema, über Zwillingsschwangerschaften, Zwillingsgeburten. Und erzähl doch vielleicht mal, was dich denn da überhaupt kompetent macht.
Ja, wie bin ich zu den Zwillingen gekommen? Tatsächlich durch eine liebe Freundin, die dir ja auch bekannt ist, die Inga Sarrazin. Und Inga hat zu mir immer gesagt, du musst mal einen Geburtsvorbereitungskurs für Zwillinge machen. Das fehlt, das gibt's nicht. Und ich habe immer gedacht, naja, ich mache ja sehr viel Geburtsvorbereitung und die sind schon gut aufgehoben bei mir, alles gut. Die brauchen keinen extra Kurs. Und Inga hat aber nicht locker gelassen und dann habe ich gesagt, na komm, dann machen wir das mal zusammen. Und dann haben wir uns eigentlich zusammen hingesetzt und haben was erarbeitet und haben dann begonnen, diese Zwillingskurse zu geben. Und Asche über mein Haupt, ich habe natürlich festgestellt, Zwillinge haben einfach komplett andere Bedürfnisse oder Zwillingseltern haben einfach so andere Bedürfnisse, das reicht nicht, dass die einfach in einem Einlingskurs mitsitzen. Zumal die sich da immer dann auch so exotisch fühlen, ja. Also allein schon das Gefühl, immer so anders zu sein und immer eine extra Frage zu haben, ist einfach halt nicht so schön. Und diese Zwillingskurse waren ein Riesenerfolg. Wir haben die sehr lange Jahre gemeinsam gemacht und haben dadurch natürlich auch unglaublich viel gelernt. Und das mache ich weiterhin. In der Pandemie, als es schwierig wurde mit den Kursen, haben wir einen Kurs aufgenommen. So dass es weiter möglich war, sich vorzubereiten und haben jetzt weiterhin immer so Live-Sessions alle 2 Wochen mit unseren Teilnehmenden. Also die können ein Jahr lang da reinkommen und so kommen einfach Zwillingseltern aus ganz Deutschland, Österreich, überall deutschsprachiger Raum zu uns in die Sessions und berichten uns eben sowohl in der Schwangerschaft, aber dann auch in der Wochenbettzeit oder sogar noch später, nach einem halben Jahr, kommen die nochmal rein und erzählen uns von ihren Erlebnissen und wie sie bestimmte Dinge handeln. Und das ist so wertvoll. Also dadurch habe ich einfach, glaube ich, ein sehr gutes Bild, nicht nur aus Berlin, sondern von überall, wie das so läuft mit Zwillingsgeburten und Zwillingsschwangerschaften.
Ja, und genau wie du vorhin sagtest, ne, die haben eben nicht das Gefühl, sie sind exotisch, sondern sie vernetzen sich.
Das ist so schön.
Ja, sie sind eben untereinander.
Ja. Das ist ganz toll. Also in den Sessions ist es nicht nur so, dass sie natürlich Inga und mich dann immer löchern, sondern auch gegenseitig sich einfach Tipps geben, ne, was ihnen geholfen hat, wie sie bestimmte Situationen meistern. Und das ist so schön, das macht so einen Spaß. Und natürlich bin ich seitdem total auf Zwillinge und ich betreue viele Zwillingspaare. Ich biete Kolleginnen immer gerne an, mich zu kontaktieren, wenn sie an irgendeinem Punkt nicht weiterkommen. Oder ich komme gerne mal rein ins Wochenbett, mache einen Besuch oder eine Stillberatung oder so. Und gehe natürlich bei jedem Kongress in die Zwillingsvorträge und bin da sehr dran.
Ja.
So ein Lieblingsthema von mir geworden.
Ja. Ja, und deswegen bist du ja jetzt hier genau zu diesem Thema und hast mir schon im Vorfeld erzählt, dass die Schwangerschaften sich so stark unterscheiden, also je nach Zwillingsschwangerschaft sozusagen. Ja. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen und aufklären?
Ja, sehr gerne. Es ist ja so, dass wir später im Leben von Zwillingen, interessiert uns immer, sind die eineiig oder zweieiig. Ne, wir wollen immer wissen, haben die dasselbe Erbgut? Ne, sieht man ja oft auch schon, wenn die sich sehr ähnlich sehen. Oder sind die eben zweieiig? Ne? Und in der Schwangerschaft gibt es aber noch viel, viel mehr Unterschiede. Also da unterscheiden wir, ich sage immer, die Wohnsituation der Zwillinge. Und genau, also bei den zweieiigen Zwillingen ist es ja so, dass zwei Eier springen. Ne? Also das ist ja auch eine Besonderheit, die in Familien weitergegeben wird, dass bei einer Frau eben nicht in dem einen Monat die linke Seite springt das Ei und bei dem nächsten Monat die rechte Seite, sondern die springen gleichzeitig. Zwei Eier, und die werden dann jeweils von unterschiedlichen Spermien befruchtet. Also es sind zwei unterschiedliche Erbgüter, also natürlich trotzdem von den Eltern, aber die unterscheiden sich auch nicht mehr als andere Geschwister, nur dass sie eben gleichzeitig im Bauch sind und in der Regel auch gleichzeitig geboren werden. Und die können natürlich ein unterschiedliches Geschlecht haben, und die haben in der Gebärmutter, also die wohnen in der Gebärmutter, in unterschiedlichen Fruchtblasen, also jeder hat seine eigene Fruchtblase und jeder hat auch seine eigene Plazenta. Also ich sage immer, die wohnen in einem Haus gemeinsam in der Gebärmutter und jeder hat seine eigene Wohnung mit einem eigenen Kühlschrank. Ja, das ist ganz wichtig. Und wir nennen das also medizinisch dichorial-diamniot, also zwei Fruchtblasen, zwei Plazenten. Und wir sagen immer der Einfachheit halber Didis. Also ich werde jetzt immer von Didis sprechen.
Okay.
Und das ist eigentlich die unkomplizierteste Form von Zwillingen, weil sie eben diese Strukturen nicht teilen müssen, ne, sondern jeder hat seine eigene. Trotzdem haben sie es natürlich ein bisschen kuscheliger in der Gebärmutter, ne? Und das ist natürlich eine, ja, schon auch ein bisschen größere Belastung für den Körper der Mutter und so weiter. Aber das ist eigentlich so eine, ja, relativ einfache Form, und die können auch sehr, sehr häufig spontan geboren werden. Wenn wir jetzt uns die eineigen Zwillinge angucken, da ist es eben so, ein Ei springt, wird von einem Spermium befruchtet. So, und jetzt beginnt sozusagen so diese Entwicklung. Und jetzt teilt sich diese Zelle nochmal in zwei. Ja, und dann entstehen eineiige Zwillinge, also dasselbe Erbmaterial, sozusagen nochmal geteilt und doppelt.
Es ist ja eigentlich immer so. Also es wird ja immer, die Zelle teilt sich ja immer.
Die Zelle teilt sich immer, aber da teilt sie sich nochmal komplett.
Und geht komplett auseinander sozusagen.
Und geht komplett auseinander. Und jetzt ist eben die Frage, wann findet diese Teilung statt? Wenn die bis zum dritten Tag nach der Befruchtung stattfindet, dann entwickelt sich die Umgebung für diese Zwillinge so wie bei den zweieigen Zwillingen. Ah. Das heißt, jeder hat seine eigene Höhle, also seine eigene Eihaut, also Fruchtblase, und jeder hat seine eigene Plazenta. Und ne, also wir bei diesem Hausmodell wieder zu sein, ist es genauso. In der Gebärmutter sind jeweils getrennt in ihren Fruchtblasen drin. Jeder hat seine eigene, jeder hat seinen Kühlschrank. Jeder hat eine eigene Wohnung. Also auch Didis. Und tatsächlich ist es das auch der Grund, warum man manchmal noch nicht weiß, hat man eigentlich eineiige oder zweieiige Zwillinge. Manche Eltern wissen das nicht. Die machen dann später einen Gentest, um das rauszufinden. Weil das im Ultraschall gleich aussieht. Nur, dass man natürlich bei den eineiigen, logischerweise haben die dasselbe Geschlecht. Aber könnte ja trotzdem zweieiig sein, ne? Also man weiß es dann oft noch nicht so genau, wenn man nicht einen sehr frühen Ultraschall hatte, wo man das eben schon festgestellt hat. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Zeitpunkt der Teilung. Wenn die Teilung zwischen dem vierten und dem siebten Tag stattfindet, nach der Befruchtung, dann sieht das schon so ein bisschen anders aus. Dann teilen die sich quasi, also dann sind die nicht mehr Didis, dichorial diamniot, sondern die sind Modis, monochorial diamniot. Das ist jetzt so ein bisschen kompliziert. Man muss sich wieder vorstellen, die haben zwar noch jeder eine eigene Fruchtblase, aber eine also die Fruchtblase besteht aus zwei Häuten. Mhm. Eine ist jeweils um das Kind rum und eine ist gemeinsam.
Ah, okay.
Und die haben entweder noch jeder eine Plazenta, die ist aber zusammengewachsen, oder es ist eine gemeinsame Plazenta.
Okay.
So, also wenn wir wieder dieses Wohnungsmodell uns vorstellen, dann wohnen die in der Gebärmutter logischerweise, aber halt nicht mehr in getrennten Wohnungen, sondern es ist jetzt eine WG, eine Wohngemeinschaft. Die haben noch jeder ihr eigenes Zimmer, aber den Kühlschrank teilen sie sich. Mhm. Jeder hat ein Fach.
Mhm.
Und da ist jetzt die Besonderheit, dass es schon öfter mal vorkommt, dass der eine dem anderen den Joghurt aus dem Fach klaut.
Mhm.
Ja? Oder eben medizinisch gesagt, dass die Gefäße ineinander wachsen, sodass der Blutaustausch zwischen den Zwillingen stattfindet und dann manchmal einer mehr und einer weniger hat.
Mhm.
Das ist eben eine von diesen Besonderheiten, wo man logischerweise auch enger überwachen muss, ob das eben passiert. Ja? Mhm. Also das ist schon mal ein bisschen komplizierter. Aber diese Modis haben immer noch recht gute Chancen auf eine spontane Geburt.
Mhm. Und dann gibt es die Momos wahrscheinlich.
Ja, genau. Die Monomonos, genau. Wenn die Teilung zwischen dem 8. und dem 13. Tag stattfindet, dann teilen die sich eben mehr Strukturen. Also die sind in einer Fruchtblase drin und die haben eine Plazenta. Also wenn wir wieder das Hausmodell uns angucken, die wohnen in einer Einzimmerwohnung mit einem Kühlschrank.
Und da gibt es auch nicht diese eine Fruchthülle um jedes Kind, oder?
Genau, die sind richtig alles zusammen. Richtig, also die zusammen. Könnten sich quasi die Hand geben oder umarmen. Ne? Mhm. Also die sind wirklich richtig eng zusammen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das auch die bisschen risikoreichere Schwangerschaft ist, die sehr, sehr eng überwacht werden muss.
Mhm.
Und diese Zwillinge werden eigentlich immer per Kaiserschnitt geholt.
Okay.
Und auch schon sehr früh.
Ja.
Ja. Genau. Wenn die Teilung noch später stattfinden würde, dann würden siamesische Zwillinge entstehen, die sich eben nicht nur die Strukturen außerhalb des Körpers, sondern auch in dem Körper teilen.
Okay. Also je früher die Teilung stattfindet, desto unkomplizierter ist es sozusagen.
Richtig.
Okay.
Genau. Und daran kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen, dass es sehr unterschiedlich ist, wie solche Zwillingsschwangerschaften dann auch bewertet werden im Risiko, in der Risikobewertung.
Ja, total.
Ja.
Das heißt, auch in der Vorsorge, so ab wann sieht man denn das dann überhaupt? Also ab wann sagt dann die Gyn, jetzt können wir uns ein bisschen entspannen, und ab wann sagt sie vielleicht auch, ui, hier müssen wir aber ein bisschen engmaschiger kontrollieren. Wie sähe das dann aus in der Schwangerschaft?
Ja, genau. Also es kommt ja darauf an, wann das auffällt. Und es kommt immer so ein bisschen darauf an, wann man seine ersten Termine so hat und wann man das dann eben feststellt. Im Ultraschall sieht man das recht früh, weil die Dicke der Wand zwischen den beiden Kindern, also der Fruchtblase, ja, ob das eine Wand ist oder zwei Wände sind, das kann man sehen. Da gibt es so sogenannte Lambda-Zeichen oder T-Zeichen, anhand dessen man das ja feststellen kann. Und dann weiß man eben schon, aha, okay, das sind mindestens mal Modis, da müssen wir enger gucken, wie das mit der Blutversorgung zwischen den Kindern passiert. Und die kriegen dann einfach engmaschigere Kontrollen.
Mhm. Und bei diesen Momos, also die werden wirklich. Aber wann wird das erkannt?
Ja, das wird auch sehr früh erkannt.
Mhm. Okay.
Also ich glaube in der 16. Woche.
Ah, okay. So, also noch im ersten Trimester.
Ja, ja, im ersten Trimester wird das auf jeden Fall, wird man das auf jeden Fall wissen.
Ja.
Und die Monomonos, die werden auf jeden Fall, die müssen auf jeden Fall in einem Perinatalzentrum überwacht werden, die sich wirklich gut damit auskennen. Und eigentlich auch die Modis, also dass man einfach sieht, weil das ist ja, im Wachstum verändert sich das ja auch nochmal. Ne? Also die Gefäße können auch später sozusagen noch zusammenkommen und sich verbinden und dann eben Probleme bereiten. Ne?
Okay.
Also sind dann wirklich engmaschige Kontrollen. Was die Frauen selber an sich feststellen können oder worauf sie achten können, ist, wenn sie eine sehr plötzliche Umfangszunahme von ihrem Bauch bemerken. Also wenn der sehr, sehr plötzlich sehr, sehr groß wird.
Mhm.
Unproportional schnell, dann sollten sie auf jeden Fall mal zur Kontrolle gehen, weil dann kann es einfach sein, dass da eben so ein Austausch schon stattfindet und dann entsteht einfach sehr viel Fruchtwasser in der einen Fruchtblase.
Mhm.
Und ja, daran kann man das vielleicht bei sich selber unter Umständen merken. Oder wenn man plötzlich Atemnot hat, ne? Wenn das plötzlich einfach sehr gegen die Lunge drückt oder so.
Und wahrscheinlich ja. wie bei allen anderen Schwangerschaften auch, wenn man so ein komisches Gefühl hat.
Immer.
Ne? Wenn man
ja,
immer einfach
total.
Lieber
man darf,
mal mehr gehen.
Man darf gerne sehr auf sich achten. Ich bin auch immer großer Fan dafür. Also wir sind ja im normalen Leben immer so, dass wir bis an unsere Grenzen gehen und auch gerne darüber hinaus. Und in der Schwangerschaft und gerade in einer Zwillingsschwangerschaft darf man da wirklich sehr, sehr gut auf sich acht geben.
Ja,
gerne früh ins Beschäftigungsverbot gehen oder sich freistellen lassen, wenn man das noch nicht bekommt. Also die Sache ist die, eine Frühgeburt kann man ja nie wieder rückgängig machen. Wenn man die hat, hat man die mit allen vielleicht daraus resultierenden Folgen.
Mhm.
Und deshalb also da lieber auf Nummer sicher gehen.
Füße sich hochlegen.
Gut gehen lassen, genau.
Das ist eh anstrengend genug. Also
total.
Sogar eine Einlingsschwangerschaft ist wahnsinnig anstrengend.
Absolut.
Und eine Zwillingsschwangerschaft stelle ich mir doppelt so anstrengend vor. Vielleicht ist es nicht so, aber
ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch sehr unkomplizierte Schwangerschaften, Zwillingsschwangerschaften, die einfach ja sehr unkompliziert und schön sind.
Mhm.
Aber ja, auch da, die darf man ja dann auch einfach genießen.
Ja, absolut. Absolut.
Mhm.
Und es sich gut gehen lassen.
Ja.
Kurz eine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du neugierig auf meine Methode bist, aber unsicher, ob so ein komischer Online-Kurs wirklich das Richtige für dich ist, kannst du dich kostenlos selbst überzeugen. Ich biete einen 14-tägigen Schnupperzugang an, in dem du Zugriff auf das komplette erste Modul des Kurses bekommst und eine Hypnose zum Testen ist auch dabei. Den Link findest du in den Shownotes. Nun zurück zur Folge.
Ja, ich finde auch, dass man ja auch in der Schwangerschaft schon was lernen kann, eben aus diesem Hamsterrad auszusteigen, aus diesem total krassen, ich gehe über meine Grenzen, ne, und so weiter und zu sagen, nee, jetzt gucke ich, weil als Mutter, wenn man sich da keine Hilfe holt, kann man das in der heutigen Zeit eigentlich nicht schaffen. Also es ist eigentlich nicht gedacht, dass wir in Kleinstfamilien alleine für unsere Kinder sorgen, sondern eigentlich ist das eine Dorfgeschichte und dass sich die Kinder im Dorf auch gegenseitig unterstützen und die Kinder überall in allen Familien mal sind. Und wenn man nicht in so einer Dorfgemeinschaft lebt, gerade in einer Großstadt oder so, ist es nicht machbar, wenn man sich nicht irgendwie dann eine dorfähnliche Gemeinschaft schafft oder sich eben Hilfe nimmt. Deswegen auch von mir nochmal die herzliche Einladung an dieser Stelle an alle werdenden Eltern, das gerne in der Schwangerschaft schon zu üben. Ich habe gehört, dass Zwillingsschwangerschaften immer Risikoschwangerschaften sind. Ist das denn immer so oder ist es bei Didis nicht so?
Doch, also tatsächlich sind Zwillinge, haben immer dieses Label Risikoschwangerschaft. Man muss sich aber ja auch immer klar machen, ein Risiko ist ja noch keine Diagnose.
Mhm.
Ein Risiko ist erstmal nur die Wahrscheinlichkeit, dass etwas vielleicht etwas prozentual häufiger eintreten wird.
Mhm.
Und wir haben ja inzwischen, ich glaube, 84% aller Schwangerschaften haben das Label Risikoschwangerschaft, was ja echt verrückt ist.
Oder? Weil wir so spät dran sind oft, ne, wahrscheinlich, oder?
Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Also man kann ja, es gibt ja ganz viele Risiken, ne? Wenn ich bei der ersten Anamnese erzähle, dass mein Vater Bluthochdruck hat, dann habe ich ein höheres Risiko, Bluthochdruck zu bekommen und habe schon ein Kreuzchen in meinem Mutterpass drin.
Verstehe. Ne,
so schnell geht es. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass ich den jemals bekomme oder in der Schwangerschaft bekomme, sondern einfach nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bekomme, weil ich da eine erbliche Vorbelastung habe, ein bisschen höher ist. Ne? Und eigentlich ist es ja, so sehe ich ja eigentlich Vorsorge, die Chance, auch da gut drauf zu gucken, gut aufzupassen, Blick drauf zu haben und das entweder zu verhindern, man kann nicht alles verhindern, aber dann das früh zu merken und dann dagegen was zu tun. Ne? Und also da kann man sich so ein bisschen entspannen, wenn man erstmal dieses Label hat und Zwillinge haben das erstmal grundsätzlich immer.
Mhm.
Und vielleicht hat man ja aber ganz unkomplizierte Didis und wird überhaupt gar kein Risiko, wird sich manifestieren, ne? Sondern es ist einfach so. Also
ja.
Aber natürlich hat man für einige Dinge höhere Wahrscheinlichkeiten bei einer Zwillingsschwangerschaft. Also bei den Müttern erstmal durch die größere Anstrengung, durch das höhere Gewicht, durch einfach zwei Kinder, die man versorgen muss, hat man prozentual eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit für einen, zum Beispiel Nährstoffmangel.
Mhm.
Ja? Also klassischerweise Eisenmangel, ja, da darf man sehr darauf achten, dass man nicht so eine Anämie bekommt. Weil man ja einfach zwei Kinder versorgen muss. Man hat eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit für eine Präeklampsie, also das, was wir immer so Schwangerschaftsvergiftung nennen, ist immer so ein schlimmes Wort, ja, aber Wir wissen inzwischen, dass es ja eine Erkrankung ist, die sich durch die Plazenta letztendlich manifestiert, also durch die Einnistung der Plazenta. Und wir haben ja zwei Plazenten oder eine sehr große, also ne, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen größer. Und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil ich muss ja mit meinem Herz zwei Körper versorgen. Und ja, da darf man einfach etwas mehr drauf achten oder da wird drauf geachtet. Und bei den Kindern, die haben natürlich ein etwas höheres Risiko für eine Frühgeburt. Mhm. Frühgeburtlichkeit ist erhöht. Das Wachstum wird sehr genau beobachtet, weil die haben manchmal so Wachstumsrestriktionen, also wachsen nicht ganz so doll. Da muss man eben auch drauf gucken. Und ja, und dann eben diese Gefäßverästelung, über die wir gerade schon gesprochen haben. Mhm. Aber nochmal, es muss alles überhaupt gar nicht auftreten. Mhm. Und es gibt auch wunderschöne Mono-Mono-Schwangerschaften, die ganz weit gehen und ganz unkompliziert verlaufen. Mhm. Ja? Mhm. Es sind Wahrscheinlichkeiten.
Ja, ja. Ich würde jetzt ganz gerne mal zur Geburt springen. Das unterscheidet sich wahrscheinlich jetzt eben auch, je nachdem, welche Zwillingsschwangerschaft man hatte, wie unkompliziert oder kompliziert die war, wie es dann eben weitergeht. Du hast ja schon gesagt, bei Mono-Mono ist eigentlich
der Kaiserschnitt
eigentlich auch unausweichlich. Schon magst du erstmal dazu was sagen? Warum unausweichlich, beziehungsweise warum auch sehr früh?
Ja, also die haben, wie gesagt, die teilen sich eine Plazenta. Mhm. Also die haben auf jeden Fall sozusagen einen Austausch von Blut, ja. Also die teilen sich einen Kühlschrank. Und da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass das denen auch Probleme bereitet. Mhm. Ja, also es ist wirklich ganz oft so, dass ein Kind eben dann sehr groß und schwer wird und das andere sehr klein und schmächtig bleibt. Mhm. Das, was sehr groß wird, es hat es dadurch nicht unbedingt gut, weil es muss dieses ganze Blut dann ja eben auch in seinem Körper pumpen und transportieren. Und das Kleine, wie gesagt, ist etwas minder versorgt. Also das ist schon mal das eine. Das andere ist, dass die ja tatsächlich bei einer Geburt sich in gewisser Weise verhakeln könnten. Ne? Die haben ja keine Wand zwischen sich. Die sind ja in einem Bereich drin. Also da gibt es einfach schon Komplikationen auch bei einer Geburt, also schon in der Schwangerschaft, aber eben auch speziell bei einer Geburt, wenn die Körper dann sehr einer Anstrengung ausgesetzt sind, die man denen einfach ersparen möchte. Mhm. Und man beobachtet die eben sehr, sehr genau und holt die dann dementsprechend schon wirklich sehr früh, also teilweise schon in der 32. Woche.
Ah, so früh schon.
Ja. Mhm.
Sind die denn dann schon gut reif? Also
das sind natürlich dann schon noch frühe Frühchen, ne? Mhm. Und die müssen dann besonders versorgt werden. Also man versucht natürlich vorher dann schon eine Lungenreife anzutriggern, damit die…
Mhm. Da kriegt man so eine Spritze, ne?
Da kriegt man so eine Spritze, zwei Spritzen innerhalb von 24 Stunden. Und also die hat man ja dann vorher schon in der Regel sehr, sehr intensiv betreut, die sind vielleicht dann schon auch in der Klinik aufgenommen und jetzt schaut man so von Tag zu Tag, wie lange können die noch drin bleiben, wie lange sind sie drin besser aufgehoben als dann vielleicht draußen. Mhm. Und das ist dann individuell,
okay,
da wann man dann diese Entscheidung natürlich trifft. Ne?
Verstehe.
Genau.
Und wie ist es bei den Modis, werden das dann? Ne?
Genau. Da kommt es jetzt drauf an. Also die können doch schon sehr viel weiter gehen. Man empfiehlt, also nach Leitlinie wird denen trotzdem empfohlen, früh ja die zu holen oder einzuleiten, je nachdem, welchen Geburtsmodus man jetzt anstrebt. Mhm. Na, das ist ja auch eine gemeinsame Entscheidung. Nicht immer nur eine ärztliche Entscheidung, sondern oft auch eine gemeinsame Entscheidung, die man dann trifft. Und die haben eben, wenn die unkompliziert verlaufen, also wenn die nicht diese Verästelungen haben, dann haben die recht gute Chancen für eine spontane Geburt. Mhm. Werden dann aber in der Regel, wenn sie nicht eh sich früher auf den Weg machen, das machen Zwillinge ja gerne, dann werden die schon oft auch eingeleitet, so in der 37. Woche.
Also sich darauf spätestens einzustellen, dass irgendwie die Geburt künstlich beginnt, wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Also sich Obwohl, genau, wir gucken nochmal bei den anderen
beiden. Ja, aber das ist tatsächlich eins der Hauptthemen in unseren Zwillings-Live-Sessions auch. Mhm. Also ich glaube, es gibt kaum eine Session, wo es die Frage nicht gibt. Mhm. Mir wurde jetzt gesagt, ich muss eingeleitet werden. Wie ist das denn? Mhm. Ja, und das ist eben so, ja, dass die Leitlinien eben sagen, die sollen eingeleitet werden. Also die Modis eben, ich glaube, ab der 37. Woche spätestens. Mhm. Und selbst die Didis, also die einfachste Form sozusagen, denen wird auch empfohlen, in der 38. Schwangerschaftswoche einzuleiten.
Okay.
Aber, das kann ich jetzt auch sagen, weil ich einfach so viele Zwillingseltern gesprochen habe, es gibt auch welche, die deutlich weitergehen. Es gibt welche, die bis zum Termin gehen. Und ich habe auch schon welche erlebt, sehr, sehr selten, aber die mal über den Termin gegangen sind.
Das waren aber Didis auf jeden
Fall. Didis auf jeden Fall, genau. Und es ist sehr individuell. Ne? Man muss immer wirklich drauf gucken, weil die Leitlinien sind ja immer das eine, aber der individuelle Mensch oder in dem Fall drei Menschen, muss man einfach schauen, wie geht's denen, wie fühlen die sich oder wie fühlt die Mutter sich?
Man muss es auch austragen können. Ne?
Richtig, genau. Und es ist auch nicht so selten, dass die Frauen dann am Ende sagen, boah, jetzt aber auch bitte gerne.
Ja.
Ich kann nicht mehr, das ist jetzt sehr anstrengend.
Okay, also das heißt, dieses sich auf eine Einleitung einstellen, sich da schon mal belesen, Geburtsberichte kann ich immer total empfehlen, sich anschauen, durchlesen. Gibt es ja auf meiner Website ganz, ganz viele unter die friedliche Geburt Erfahrungen. Mhm. Da mal unter dem Reit, also da kann man halt so filtern, da gibt es auch Einleitungen, dass man sich da wirklich informiert und schaut, wie haben das andere Frauen gut gemeistert. Das sind ja positive Geburtsberichte, aber eben auch zum Teil welche mit Schwierigkeiten, also mit Komplikationen oder Schwierigkeiten, wie zum Beispiel eine Einleitung. Eine Einleitung ist eine Herausforderung.
Absolut.
Hast du das Gefühl, das ist medizinisch sinnvoll? Wie siehst du das persönlich? Also, dass die Leitlinie so ist, wie sie ist?
Also es ist natürlich nicht so einfach mit Ja oder Nein irgendwie zu beantworten, ne? Sondern ich bin immer großer Fan davon, wirklich individuell zu gucken.
Ja.
Und ich kann immer empfehlen, wirklich in ein Haus zu gehen. Also man empfiehlt ja ein Level 1 oder 2 Haus, also ein Haus der schon höheren Versorgungsstufe oder höchsten Versorgungsstufe mit einem Perinatalzentrum. Und zwar dorthin zu gehen, wo die sich wirklich mit Zwillingen auskennen, wo die viel und gerne Zwillinge betreuen und sich das vielleicht auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben.
Mhm.
Und dann sehr individuell auf den eigenen Körper schauen zu lassen, eng im Gespräch zu sein mit den betreuenden Personen. Also damit habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht, dass man dann einfach schaut, so ab heute gilt die Leitlinie, aber ich habe ein gutes Gefühl, ich möchte noch ein bisschen warten, ne? Und dann sagt die betreuende Oberärztin, ja, da gehe ich mit. Das sieht ja alles noch super aus, wir warten noch ein bisschen, ne? Ja. Oder die sagt, aus den und den Gründen würde ich es jetzt aber empfehlen. Und auch das ist ja dann wichtig zu wissen.
Total. Also da sind wir total auf einer
auf
einer Wellenlänge, das muss ich sagen. Gibt es?
Also man schmeißt ja sozusagen das eigene Empfinden und die medizinischen Empfehlungen in einen Topf, rührt einmal um und guckt dann, was dabei rauskommt, ne? Ob es schon schmeckt.
Ja. Das ist wirklich das absolut Sinnvollste, das denke ich auch. Gibt es zufällig Kliniken, von denen du ganz was Tolles gehört hast? Weil es hören natürlich jetzt bestimmt ganz viele Zwillingseltern zu. Vielleicht gibt es da irgendwie schon was, wo du sagst, da habe ich schon Tolles gehört. Man kann auch in der Klinik nie sagen, das wird auf jeden Fall so und immer toll oder so. Mhm. Weil einfach das Team auch aus unterschiedlichen Menschen besteht. Das ist ja so. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie so eine irgendein Haus, was du empfehlen kannst.
Ja, es gibt natürlich so ein paar Kliniken, von denen ich oft Gutes höre. Es gibt auch Kliniken, wo ich von bestimmten Personen Vorträge gehört habe, wo ich dachte, Mensch, das hört sich aber gut an. Wie das dann am Ende ausgeführt wird, weiß man natürlich immer nicht. Ich würde tatsächlich, es gibt so einen Klinikratgeber oder Finder, können wir bestimmt auch verlinken, wo man eben filtern kann nach diesen Level 1 und 2 Kliniken und dann eben gucken kann, wie haben die sich aufgestellt? Also wie sind die in ihrer Betreuung? Die machen ja auch oft eine Beschreibung dazu. Und ich finde es tatsächlich immer gut, dann dahin zu gehen, vielleicht auch zu zwei verschiedenen Kliniken und sich anzuhören, wie läuft das da? Wie gehen die mit mir um, mit meinen Wünschen? Ja, oder sagen die von Anfang an, naja, da machen wir auf jeden Fall, ne, da machen wir auf jeden Fall einen Kaiserschnitt und zwar in der und der Woche und ja, da genau. Gibt es gar nichts, da reden wir auch nicht weiter drüber, das ist ja. So. Ne, oder sind die sehr offen oder erklären einem gut, warum ja. Jetzt eine Maßnahme ganz, ganz wichtig ist für mich. Also das finde ich immer wichtig, weil man kann natürlich in der tollsten Klinik Glück oder Pech haben. Ne?
Das ist das, was ich meinte. Ja, man kann eigentlich immer, also es fällt mir auch selber schwer, ja. Immer pauschal einen Ort zu empfehlen, weil ich nicht weiß, an wen man da kommt. Und auch wenn ich Vorträge halte oder so eine Schulung mache, denke ich immer so, ja, von diesen 15 Hebammen sind 14 ganz toll. So, was soll ich sagen? Also genau, das ist, ist ja eigentlich überall so, ne? Das mindestens eine Person gibt, wo man denkt, die sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt geraten. Ja,
genau, aber ich glaube, wenn man dorthin geht und dann einfach ein gutes Bauchgefühl hat oder absolut. Eine gute Intuition, kann man ja auch sagen, und sich einfach gut angenommen fühlt, aufgehoben fühlt, eine gute Aufklärung bekommt, das finde ich, ist schon mal total essentiell. Dann hat man, glaube ich, sehr gute Chancen, dass es auch gut weitergeht. Ja, ne?
Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ja. Sollte man an eine Klinik gehen, die sich auch mit Beckenendlage auskennt? Also wenn es jetzt nicht sowieso schon klar ist, dass es eben eine Bauchgeburt wird, wäre das nicht auch sinnvoll?
Ja, also auch da, das gehört so ein bisschen dazu, weil also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt wirklich beide Kinder in Schädellage liegen, ist ja auch nicht unbedingt, also die ist gegeben, aber ist ja auch nicht so groß. Und ich weiß, dass ungefähr 11% der zweiten Kinder ihre Position innerhalb der Geburt sowieso nochmal wechseln. Okay. Also selbst wenn beide in Schädellage liegen, kann es sein, der erste ist geboren und der zweite entscheidet sich, ich drehe mich jetzt hier, ich habe so viel Platz jetzt. Man versucht das ja so ein bisschen zu verhindern, man macht ja direkt nach der Geburt einen Ultraschall und schient dann auch gerne mal den Bauch so ein bisschen, also hält den so ein bisschen vorsichtig fest, falls das Kind schon so optimal liegt, damit es auch so liegen bleibt. Und trotzdem ungefähr 11% aller Kinder machen dann doch noch irgendwie den Purzelbaum. Und eigentlich dürfte das auch gar kein Problem sein, wenn das zweite Kind dann aus Beckenendlage kommt, wenn das erste gerade schön geboren wurde. Wenn die jetzt nicht eine riesen Größendifferenz haben, aber dann würde man sowieso keine Vaginalgeburt machen.
Eben.
Ne, das würde sich dann eh schon ausschließen. Insofern, also ja, du hast recht, man sollte auf jeden Fall danach fragen, was ist denn, wenn mein zweites Kind in Beckenendlage liegt? Ist das für euch ein Problem oder ist das für euch ganz normal?
Ja. Warum sagst du zweites Kind? Was wäre denn, wenn das erste Kind in Beckenendlage liegt?
Ja, also eigentlich war das jetzt sogar falsch. Also wir reden ja von dem führenden Zwilling. Und der führende Zwilling ist eben der dem vaginalen Ausgang am nächsten liegt, also wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, der wird zuerst geboren. Wenn das jetzt eine Bauchgeburt wird, wird das ja nicht der erste Zwilling sein, der führende Zwilling, ne, sondern dann der Erstgeborene. Da kann sich das dann nochmal umändern. Insofern ja, war es jetzt tatsächlich, man redet eigentlich von dem führenden Zwilling. Man versucht die Kinder auch immer, wenn man jetzt einen Ultraschall macht, sehr genau zu beschreiben, damit man die auseinanderhält innerhalb der Schwangerschaft, ne, wenn man jetzt mehrere Kontrollen hat, dass man die nicht plötzlich durcheinander bringt, ne, sondern sieht, aha, der erste ist so und so viel gewachsen und der zweite ist so und so viel gewachsen. Ne, nicht, dass man die plötzlich umtauscht und dann ganz falsche Ergebnisse kriegt. Ne. Deshalb beschreibt man die sehr genau. Größe, Lage, junge Mädchen, wenn es die sind, zweieiige oder so, ne? Genau. Mhm.
Und gibt es denn ein Problem, wenn der führende Zwilling in Beckenendlage wäre?
Ein Problem würde es geben, wenn dann der zweite in Schädellage ist. Dann spricht man von interlocked heads, also die Köpfe könnten sich tatsächlich dann verhaken. Das wäre tatsächlich ein Problem.
Das heißt, dann würde man auch eine Bauchgeburt machen?
Ja.
Okay.
Genau. Also auch da könnte es sich ja noch verändern, aber da ist das Risiko einfach größer.
Verstehe.
Ne? Also am idealsten ist es, wenn das erste Kind in Schädellage liegt.
Und dann ist das zweite eigentlich relativ wurscht.
Und dann ist das zweite eigentlich erstmal relativ wurscht, ja, kann man so sagen. Ne? Und aber theoretisch könnten auch beide in Beckenendlage liegen. Es gibt tatsächlich auch Kliniken, die das auch begleiten.
Mhm. Das ist echt spannend und ich merke auch hier im Gespräch, Jana, dass das wirklich ein umfangreiches Thema ist. Also Themenfeld ist eigentlich, ne? Also, dass man da einen extra Geburtsvorbereitungskurs braucht für die Zwillingseltern. Das kann ich mir total gut vorstellen.
Und das ist ja nur in Anführungsstrichen die Schwangerschaft.
Wir sind noch gar nicht im Wochenbett angekommen und bei der Geburt.
Ja, die Zwillingseltern, die sind natürlich alle, die machen sich natürlich logischerweise ganz, ganz doll im Kopf, was passiert denn, wenn die da sind? Wie handeln wir das denn alles?
Genau.
Ne?
Genau. Weil ich mich auf die mentale Vorbereitung spezialisiert habe, würde mich natürlich interessieren, was kommt auf die Paare zu, vor allem auf die Mütter?
Ja.
Womit müssen sie rechnen? Also angenommen, sie haben eine total unkomplizierte Didi-Schwangerschaft, alles gut, sie rechnen mit einer spontanen Geburt, die geht vielleicht sogar auch von alleine los. Kommen sie dann in ein ruhiges, also ganz erstmal, keine außerklinische Geburt, das ist, soweit ich weiß, nicht möglich mit Zwillingen.
Es wäre nur möglich, wenn ein Arzt anwesend wäre.
Ah, dann wäre es
laut Leitlinien.
Ja. Interessant.
Ja, genau. Okay. Aber ich kenne keinen,
der das machen würde.
Es gab es mal, ich weiß, dass es in Berlin ein geburtshilfliches Team gab, außerklinisch. Die haben Geburten begleitet mit einem Arzt. Aber momentan ist mir jetzt kein Team bekannt, wo das noch so ist. Insofern, ja.
Also normalerweise sagen wir mal so.
Normalerweise sagen wir mal so, ist es außerklinisch wahrscheinlich nicht möglich.
Genau, also man geht auf jeden Fall in die Klinik. Und wie kann man sich das vorstellen? Also man kommt da jetzt als Zwillingsmama, Zwillingseltern in die Klinik.
Ja.
Ist dann sofort große Aufregung, das Zwillingspaar ist da. Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann in den Kreissaal kommt?
Das kommt natürlich auch total drauf an, wie häufig haben die Zwillinge, ne?
Ja.
Also natürlich sind Zwillinge besondere Geburten, auch für uns, auch für Geburtshelfende, die lange Jahre das schon machen, ist es natürlich eine besondere Geburt. Genauso wie eine Beckenendlage immer eine besondere Geburt ist. Weil eine Zwillingsgeburt natürlich auch besondere Skills so verlangt. Ne? Es ist eine Übungssache. Deshalb finde ich es auch gut, wenn man eben wohin geht, wo das jetzt nicht nur alle Jubeljahre vorkommt, sondern häufiger. Und man ist natürlich auch idealerweise da schon angebunden, man hat sich da angemeldet, man hat eine Akte, wo schon alles drinsteht, also man wird jetzt nicht mit Fragen überhäuft, wenn man da ankommt. Natürlich ist das trotzdem jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen aufregend. Oh, die Zwillinge sind da, ja, das Zwilling.
Genau, das habe ich mir nicht gedacht.
Genau, das kann natürlich passieren. Darauf muss man sich schon ein bisschen oder darf man sich schon ein bisschen einstellen. Und dann, also sagen wir mal, das läuft alles super und ne, beiden Kindern geht's gut, der Mutter geht's gut, die kommt jetzt gut mit ihren Wehen zurecht. Dann läuft das erstmal so relativ normal oder so, wie das eben immer so läuft. Man wird auch erstmal von einer Hebamme betreut. Da kommt sicherlich eine Arztperson schon mal vorbei und guckt sich das Ganze auch nochmal an, sagt schon mal Hallo, wir sehen uns nachher. Und es gibt eine kontinuierliche CDG-Überwachung.
Das wäre meine Frage gewesen.
Das ist in der Regel so.
Kann sich die Frau trotzdem frei bewegen? Also, oder soll sie dann eher liegen? Wird sie da eher in eine Position gezwungen, ein Stück weit? Wie gut es ableitet?
Genau, es kommt sicherlich drauf an. Also, normalerweise sollte es möglich sein, dass man sich auch bewegen kann. Dann bekommt sie so einen recht großen Schlauchgurt um, wo man diese CTG-Knöpfe, die dann optimalerweise so Telemetriegeräte sind, also nicht mit Schnüren, sondern per Funk übertragen, sodass sie sich schon auch gut bewegen können sollte. Ne? Aber natürlich, es ist manchmal eine Herausforderung, Zwillinge einzufangen, sage ich mal, die Herztöne wirklich gut abzuleiten. Und wir wollen natürlich schon sicher gehen, dass es denen auch beiden gut geht oder dass wir nicht ein Kind zweimal ableiten oder so. Da kommt es jetzt auch wieder so ein bisschen auf die Erfahrung und auf die Coolness der Begleitenden an. Aber ich denke, man sollte sich sicherheitshalber lieber darauf einrichten, dass man schon ein Dauer-CTG hat und da vielleicht auch öfter mal an einem so ein bisschen rumgefummelt wird, um das wieder hinzuruckeln, sage ich mal, ja.
Oder dass man vielleicht auch länger liegen muss oder
dass man vielleicht auch mal in einer Position zumindest etwas mehr bleiben sollte oder dazu aufgefordert wird, so zu bleiben.
Genau, also dass man sich da irgendwie gut drauf einstellt, dass es sozusagen, wir hatten das gerade im Vorgespräch ja irgendwie so schön, fand ich, dass die Aufgabe der Mutter ist, in Verbindung mit sich zu sein, mit den Geburtswellen zu sein, mit den Körperempfindungen, mit ihren Babys und das andere wirklich alles abgibt. Das ist ja auch was ganz Tolles, dass man das nach außen abgeben kann. Also das vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, nochmal so als Idee. Wie schön das auch ist, dass das die einzige Aufgabe von einem selber ist. Man ist nicht dafür zuständig, dass es den Kindern gerade gut geht, dass die Herztöne gerade gut sind, sondern dafür sind ja die Menschen im Außen zuständig. Die sind vielleicht ein bisschen nervöser, sind vielleicht ein bisschen unruhiger, fummeln vielleicht ein bisschen mehr an einem rum. Ja. Aber wenn man gut in seiner eigenen mentalen Blase ist, kann man eben ja diesen Luxus vielleicht auch in gewisser Weise genießen.
Ja.
Soweit es denn geht bei einer Geburt. Eine Geburt ist ja nie was sehr Genussreiches, sondern eher was sehr, sehr Intensives. Aber ja, das stimmt. Aber das ist ja auf jeden Fall ein sehr intensiver Prozess.
Absolut.
Und dass man sagt, okay, aber das ist auch alles, was ich hier machen muss. Das andere, was hier um mich herum ist.
Darum
dass,
kümmern sich die anderen.
Genau, die Verantwortung darf ich hier wirklich abgeben.
Ja.
Und auch eben gucken, ob ich mich dementsprechend auch schützen möchte. Vielleicht will ich Oropax dabei haben oder Noise-Canceling-Kopfhörer, dass ich wirklich bei mir und bei meinem inneren Prozess, bei meinem Körperprozess bleiben kann, während die anderen eben vielleicht an mir rumfummeln und Licht anmachen, nochmal nachgucken und dies und das eben tun. Darauf einzustellen, ist sicher sinnvoll.
Genau. Also theoretisch würde es natürlich auch reichen, immer eine Weile eine gute Aufzeichnung zu haben und dann sagt man, den Kindern geht's gut und jetzt hat man eine Pause davon und jetzt muss es mal nicht so eine tolle Aufzeichnung sein, aber ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Es ist schon oft in den Kliniken dann so, dass es doch verlangt wird, dass man eine fast lückenlose Aufzeichnung hat.
Ja, einfach um sicher zu gehen, dass man nicht irgendwas übersieht. Verstehe ich ja auch.
Ja, genau.
Wird es dann irgendwann ein bisschen unruhiger? Du meintest ja, eine Hebamme ist zuständig erstmal. Das klingt ja erstmal wie bei einer Einlingsgeburt.
Genau.
Aber
genau.
Wie geht es dann weiter?
Dann ist es so, wenn es zur Geburt, das ist ja immer so das Irritierende, ne? Der ganze Prozess heißt Geburt und die Geburt selber heißt dann auch nochmal Geburt oder Austrittsphase, ne? Also wenn es dann soweit ist, dass die Kinder dann kommen möchten oder das erste Kind kommen wird, dann wird es etwas unruhiger oder ich weiß nicht, ob es unruhiger wird, aber es sind mehr Menschen zumindest befasst. Hoffentlich bleibt es trotzdem schön ruhig, ne? Und das ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, ob wirklich alle Personen, die ich jetzt gleich aufzähle, im Raum anwesend sind oder ob einige sich einfach auch vor der Tür aufhalten. Also es werden zwei Hebammen da sein, für jedes Kind eine. Und es werden in der Regel auch zwei ÄrztInnen da sein, auch für jedes Kind eine, und die das Ganze begleiten. Und dann gibt es einen Kinderarzt, der, wie gesagt, entweder vor der Tür wartet oder auch schon reinkommt. Manchmal auch zwei, das ist auch unterschiedlich je nach Haus. Und man hat, aber das hat man in einem Level 1 Krankenhaus immer, so eine Art Kaiserschnittbereitschaft. Ja, also jemand von der Anästhesie ist auch in der Nähe, falls es doch noch, falls umgeswitcht werden muss. Also man hat schon da so ein bisschen mehr Personen im Raum als normalerweise und die sind vielleicht auch ein bisschen aufgeregt.
Genau.
Aber auch da, ne, eigentlich, man kann versuchen, bei sich zu bleiben, vielleicht mit der Partnerperson sich nochmal irgendwie eng zusammenzutun, ne, an derjenigen, demjenigen nochmal zu riechen, sich zum Armen oder irgendwie Hand zu halten oder so und sich da irgendwie gut aufzustellen. Und dann ist es eben so, wenn das erste Kind geboren wurde, dann kommt es jetzt auch wieder drauf an. Normalerweise gibt man das Kind ja direkt auf den Bauch der Mutter. Und das kann auch bei Zwillingen so sein, wenn alles super läuft. Aber bei einer Zwillingsgeburt ist es immer so, der führende Zwilling, bei dem sind wir eigentlich am entspanntesten, der hat eigentlich quasi eine Einlingsgeburt, ja, also der macht jetzt seine Geburt. Und der zweite Zwilling, der hat ja jetzt die längere Geburt, ne? Und jetzt ist das erste Kind geboren, jetzt hat er auf einmal sehr viel Platz. Es könnte also sein, dass er sich jetzt nochmal anders positioniert, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Und der hat einfach die längere Geburt. Ne? Es ist einfach noch ein bisschen länger, ein bisschen anstrengender. Insofern, wir gucken immer auf den zweiten so ganz intensiv. Das ist eigentlich der, ja, um den man sich ein bisschen mehr Gedanken macht. Und wenn jetzt das erste Kind geboren ist, dann nimmt man sofort ein Ultraschallgerät, was man auch schon parat gestellt hat, und schaut einmal, was macht denn jetzt das zweite Kind? Geht es dem gut? Wie positioniert der sich? Wie gesagt, vielleicht hält man den Bauch so ein bisschen sanft, um zu verhindern, dass der sich irgendwie nochmal so komplett quer legt. Quer wäre ungünstig, ne? Und dann wartet man eben, dass wieder Wehen entstehen.
Wie lange dauert das ungefähr?
Damit das zweite Kind geboren werden kann, genau. Und wenn das jetzt zu lange dauert, also länger als 20 Minuten, oder sich das nicht direkt wieder Wehen aufbauen, dann würde man auch einen Wehentropf anmachen. Das heißt, bei Zwillingen darf man auch damit rechnen, dass man auf jeden Fall einen Zugang hat. Ne? Ja, also das ist ja jetzt auch bei einem Kind nicht unbedingt so. Ne? Ja. Aber bei Zwillingen hat man auf jeden Fall einen Zugang, damit man eben einen Wehentropf anschließen kann, um eben dann das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, dass die Wehen wieder in Gang kommen. Und damit das zweite Kind dann eben auch zeitnah geboren werden kann. Und ich glaube, so 20 Minuten ist, glaube ich, irgendwie so das Mittel, dass das zweite Kind geboren wird. Da nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber genau, es geht doch relativ schnell, also weil oft dann die Frauen denken, habe ich jetzt noch mal eine ganze Geburt? Nein, natürlich nicht. Man wartet, dass die Wehen sich wieder aufbauen und dann hat man auch recht schnell wieder den Pressdrang. Ja, also das.
Und das dauert ja wahrscheinlich dann auch kürzer. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege als erstes Zwillinge.
Ja.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Austrittsphase beim ersten Kind vielleicht länger ist. Also zumindest bei mir waren es 2 Stunden. Ja. Vielleicht ja auch kürzer, vielleicht eine Stunde oder irgendwie so, aber wahrscheinlich nicht 3-4 Mal pressen, sondern schon irgendwie länger. Ein bisschen. Ja. Und beim zweiten ist es wahrscheinlich dann auch dementsprechend kürzer, oder?
Das geht oft sehr schnell.
Ja.
Kann aber auch sein, dass da trotzdem auch nochmal nachgeholfen werden müsste, mit einer Sauglocke oder so. Auch das kommt vor. Ne? Also man kann es immer nicht sagen, boah, da bin ich jetzt überfragt, wie die Zahlen zu assistierter Spontangeburt beim zweiten Zwilling sind. Das kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Genau, jedenfalls das erste Kind kann entweder auf den Bauch der Mutter kurz kommen oder ja auch sehr gerne auf den Bauch des Vaters oder der Partnerperson. Und dann, wenn das zweite Kind geboren ist, dann kommen sie vielleicht beide dann auf den Bauch der Mutter.
Genau. Das macht man wahrscheinlich immer dann, wenn es irgendwie medizinisch vertretbar ist, ne?
Genau.
Ja, genau. Weil eigentlich
ist es den Kindern gut geht, ist es natürlich das
Allerbeste. Ja, es ist das Allerbeste, wenn es irgendwie geht, Bonding zu machen.
Ja. Aber auch die Partnerperson kann super bonden, natürlich. Ne? Die darf sich dann auch das T-Shirt ausziehen und das erste Kind einfach schon mal in Empfang nehmen. Übrigens auch empfehle ich beim ersten Stillen von Zwillingen, sich wirklich erstmal auf ein Kind zu konzentrieren und ein Kind anzulegen und nicht gleich den Ehrgeiz zu haben, direkt als erstes Tandem zu stillen. Das kann klappen, man darf das auch gerne machen und probieren und so. Aber man hat ja trotzdem, auch wenn man Zwillinge hat, so unterschiedliche Menschlein, die da gekommen sind, mit ganz verschiedenem Saug-Essverhalten. Und manchmal ist es einfacher, sich erstmal auf das eine Kind zu konzentrieren und dann auf das andere.
Wie ist das denn mit dem, ich glaube, Breastcrawling heißt das? Also, das finde ich ja so toll, dass die, wenn man die Babys halt auf dem Bauch liegen hat.
Ungestört liegen hat,
dass die irgendwann eben zur Brust sich hochdrücken.
Ja.
Die klettern richtig. Ja, und die Brust suchen. Und ich habe halt gehört, dass dann eben auch das Anfangen mit dem Stillen, dass das leichter ist, als wenn man die einfach irgendwie da randockt und die noch gar nicht das Schnäbelchen aufmachen.
Ja,
so.
Genau.
Also wenn sie selber eben diesen Instinkt haben, was trinken zu wollen. Wenn man jetzt Babys hat, die jetzt nicht so große, starke Frühchen sind, also die sofort irgendwie woanders hin müssen oder so, wenn das halt medizinisch geht, könnte man auch beide Babys auf dem Bauch liegen haben und einfach gucken, wie sie sich entwickeln. Es
könnte
gibt ja
auch
zwei
machen.
Brüste meistens.
Ja, und, könnte man auch machen. Aber auch da kann es natürlich sein, auch da die ja dann so einige Zeit also auseinander geboren wurden, die durchlaufen ja so verschiedene Phasen dann erstmal. Ne? Also erstmal sind sie ganz empört, oh mein Gott, ich bin auf der Welt, es ist kalt hier und hell und alles. Und dann schlafen sie vielleicht nochmal ein, weil es war auch anstrengend und irgendwann merken sie, boah, ich habe Hunger. Ne? Und dann beginnt dieser Prozess. Und der zieht sich ja auch nochmal vielleicht über 20 Minuten oder so hin. Mhm. Das kann lange dauern. Und wenn man jetzt sieht, das eine Kind ist schon so weit und das andere noch gar nicht, dann kann man eben auch das erstmal in Ruhe mit dem einen Kind machen, ne? Und das andere, wie gesagt, so lange nochmal der Partnerperson auf den Bauch geben oder so und das dann nacheinander machen. Also es muss, also einfach um Stress rauszunehmen, man muss nicht immer alles gleichzeitig und gleichwertig machen. Das ist völlig okay, ne? Wenn, wenn man das auch nacheinander macht und sich da Zeit nimmt
für. Absolut, absolut. Genau, was mein Gedanke so ein bisschen war, wenn es von den Kindern aus entsteht,
na klar,
dann ist es leichter, als wenn man es so von außen
ihnen
quasi so in den Mund legt.
Absolut. Und die lernen ja ganz viel dadurch, dass sie eben diesen Breastcrawl machen, ne? Und dieses erste Stillen quasi selber initiieren. Das ist toll.
Ja, wenn es halt geht, ne?
Also wenn es geht, natürlich, ja klar.
Also ich habe das nie gemacht bei meinen Kindern, weil ich es dann noch gar nicht wusste. Das ist so. Es hat trotzdem alles wunderbar geklappt mit dem Stillen. Also auch da jetzt keinen Druck aufbauen. Aber es sind so Infos, die ich gerne gehabt hätte, glaube ich. Also, dass man halt, soweit ich weiß, unter den Po bzw. unter die Füße so eine Hand geben kann.
Unter die Füße,
damit sie sich abstoßen können.
Es gibt ganz süße Videos.
Ich weiß, ich habe gesehen.
Das ist wirklich so ganz süß. Das ist toll. Mhm. Wobei die oft im Zeitraffer so aufgenommen werden oder nur so die wichtigsten Momente oder die spannendsten Momente, sagen wir es mal so. Mhm. Also man muss wissen, dass es wirklich eine Weile dauert. Ne? Also man darf dann nicht zu schnell ungeduldig sein, wenn es nach 2 Minuten jetzt sich nicht angeduckt hat, dann macht es das nicht.
Dieser Prozess, das Suchen ist ja auch schwer. Dauern. Ne?
Ja, klar.
Und auch das Köpfchen, das wackelt dann ja auch total. Und dann sind die vielleicht auch verzweifelt und so.
Und dann schießen die übers Ziel hinaus, krabbeln bis zum Hals und versuchen sich da anzudocken und man kriegt Knutschflecke. Also alles
gibt's. Oh Gott.
Aber es ist ganz toll und wenn man das aus irgendeinem Grund verpasst hat, weil die Kinder versorgt werden mussten, dann ist es umso wichtiger, dass man danach ganz, ganz viel Haut-zu-Haut-Kontakt wieder mit den Kindern, sobald es möglich ist, hat. Mhm. Ne, also auch damit sich deren Mikrobiom gut aufbauen kann, ist ja dieser Haut-zu-Haut-Kontakt so wichtig. Und dann einfach nachholen, sobald es geht.
Genau, genau. Ja. Schön, dass du das nochmal so gesagt hast.
Es ist ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da, ne?
Ja, eben,
die versorgt werden
deswegen.
Müssen oder ein Kind versorgt werden muss.
Also, genau.
Vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Wir haben bei der Gesamtheit der Zwillinge ungefähr eine Kaiserschnittrate von 60%.
Mhm.
Da sind alle drin.
Mhm.
Also die geplanten und die ungeplanten. Und bei den gewünschten Vaginalgeburten bei Zwillingen werden 40% doch Kaiserschnittgeburten.
Okay, also bei 60.
60 klappt es.
Funktioniert es,
genau.
Mhm.
Und weil das auch immer gefragt wird, was man sich so am allerwenigsten natürlich wünscht, der Kaiserschnitt am zweiten Zwilling ist bei 4 von 100 der Fall.
4%. Ja, super, danke nochmal für die Zahlen. Ja.
Mhm.
Ja, und dann gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das liegt mir noch auf dem Herzen, das würde ich gerne noch erzählen, wenn ich jetzt so die Möglichkeit habe, so viele Zwillingseltern zu erreichen.
Ach naja, weil wir jetzt so eine Folge gemacht haben, wo wir über diese ganzen auch riesigen und schwierigen, herausfordernden Situationen gesprochen haben, möchte ich einfach nochmal sagen, dass es natürlich was wahnsinnig Schönes ist, Zwillinge und was Besonderes. Also es wird es auch immer, obwohl wir immer höher werdende Zahlen von Zwillingen haben, es ist natürlich was wahnsinnig Besonderes und Tolles.
Mhm.
Ja, und es ist nicht nur irgendwie risikobehaftet, sondern es ist eben auch was ganz Schönes, Besonderes. Die Kinder haben sich immer gegenseitig, das finde ich so besonders,
Absolut.
Die sind sich für diese lange Zeit in der Gebärmutter so nahe gewesen und sind es ja oft ein Leben lang, ne? Also viele Zwillinge haben ja irgendwie so eine Verbindung oder haben so ein besonderes Verhältnis, weil sie eben so miteinander ganz, ganz eng aufwachsen. Und trotzdem ist, finde ich, auch wieder wichtig, immer sich zu im Kopf zu behalten, dass es ganz unterschiedliche Menschen sind, die sehr unterschiedlich sein können, die auch oft, aber nicht immer das Bedürfnis haben, immer zusammen zu sein.
Mhm.
Ne, also das ist dann auch für später in der Babyzeit oder so wichtig. Manche lieben das, gemeinsam zu liegen, und manche stören sich.
Mhm. Ja.
Ne, also auch so dieses,
individuell.
Ja. Ja, total individuell.
Genau. Mhm. Genau. Ich kenne das halt von meinen Kindern, dass die einfach, also die ersten beiden halt relativ eng waren mit 2 Jahren Unterschied.
Ja.
Also, natürlich ja. nicht ja. vergleichbar, aber eben doch ja. Relativ zeitnah. Und wo ich so gemerkt habe, das war zwar echt anstrengend in der Babyzeit, also ich habe das da als sehr anstrengend empfunden. Mhm. Aber später wird es sehr entspannt. Mhm. Also, weil die spielen halt echt miteinander. Ja. Das ist wirklich schön. Mhm. Und ja, vielleicht kann das auch dann nochmal so ein bisschen Mut machen, wenn man vielleicht denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie wird dann die erste Zeit? Und das ist sicherlich echt krass. Also gerade als Zwillingseltern sollte man, glaube ich, da schon auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, schon mal Hilfe einplanen und wer kann mir irgendwie wie auch helfen und mich unterstützen, um dann eben auch zu wissen, das wird dann irgendwann gerade einfach. Also einfacher als mit einem Kind zu sein, das dann keinen Spielkameraden direkt vor Ort und so hat. Ne? Das ist dann schon wirklich toll.
Das ist toll.
Ja.
Ja. Und dann möchte ich natürlich gerne noch sagen, dass diese Freundin, die mich damals dazu überzeugt hat, diesen Zwillingskurs zu machen, die Inga Sarrazin, betreibt ja ein ganz wunderbares Portal, nämlich SN2. Mhm. Und da finden Zwillingseltern ganz, ganz wunderbare Informationen, auch lustiges Zwillingswissen, sowas wie, haben Zwillinge eigentlich die gleichen Fingerabdrücke, eineiige Zwillinge und so eine Sachen. Also da kann man ganz toll schmökern und findet auch tolle Listen für Ausstattung und so weiter.
Ja, ja. Und sie hatte auch einen Podcast.
Und sie hat auch einen Podcast. Genau. Und genau. Und natürlich, ja, gerne, kommt gerne in unseren Zwillingskurs. Wir freuen uns immer über Menschen, die unsere Live-Sessions dann auch mit uns bereichern oder viele Fragen stellen und
ja, in ihr Wissen teilen, ganz genau. Mhm. Ich danke dir, Jana.
Ja, sehr
schön,
gerne.
Dass du da warst.
Sehr gerne.
Ja, das war's schon mit dem Interview mit Jana. Es hat mir wieder ganz großen Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Wir sind auch hinterher beim Verabschieden kaum aus dem Reden rausgekommen, weil wir uns so viel zu erzählen haben. Jana begleitet nämlich nicht nur Zwillingsschwangerschaften, sondern sie hat auch einmal Fünflinge begleitet. Vielleicht hattest du das mitbekommen, als sie das auf Instagram so ein bisschen gepostet hatte. Und es gibt auch noch eine Podcast-Folge von Jana, die nämlich auch einen Podcast hat, die ich empfehlen kann. Wir haben ja in dieser Podcast-Folge jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, über das Mikrobiom und wie wichtig das Bonding ist nach der Geburt und dass man das auch später noch nachholen kann. Und dazu gibt es eine ganz, ganz spannende Podcast-Folge von Jana, die im Februar erschienen ist. Ich verlinke sie dir natürlich hier gerne in den Shownotes. Wenn du magst, dann kannst du uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Also bei mir kannst du mich finden unter die.friedliche.geburt und bei Jana, ich glaube unter Jana Hebammenblog findest du sie, aber das findest du dann auf jeden Fall bei meinem Post zu der heutigen Podcast-Folge, also auch ihren Instagram-Account verlinkt. Und schreib uns doch gerne, wie ist es bei dir? Erwartest du Zwillinge? Hast du schon Zwillinge bekommen? Gibt es irgendwas, was du mit anderen Zwillingseltern teilen möchtest? Hast du Fragen an die Community? Schreib uns das sehr, sehr gerne auf Instagram oder auch zum Beispiel als Kommentar auf YouTube. Ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen eine gesunde, eine glückliche Schwangerschaft und hoffentlich eben auch eine schöne Geburt in deiner inneren Blase, sodass du dich gut abschirmen kannst von all dem, was da vielleicht außen so passiert und dass vielleicht viele Menschen im Raum sind, wenn du Zwillinge erwartest, aber dass du gut bei dir bleiben kannst und das Gefühl hast, eine schöne Geburt erlebt zu haben oder zu erleben, ganz egal, wie sie dann am Ende verläuft, ob es eine vaginale Geburt ist oder eine Bauchgeburt oder eine Mischung, also ein Kind vielleicht vaginal und eins eine Bauchgeburt, dass du ganz unabhängig von diesen äußeren Umständen eine schöne Geburt erleben kannst. Ja, und wenn du Zwillinge erwartest, dann schau dir sehr, sehr gerne den Geburtsbericht von Susanne Scharschuh an. Das ist die Podcast-Folge 201. Das würde jetzt sehr schön im Anschluss passen, denn sie hat es wunderbar geschafft, trotz der vielen Menschen um sie herum bei sich zu bleiben und eine ja wirklich tolle Geburtserfahrung machen können, die ich dir natürlich auch von Herzen wünsche. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Christine.